heute zu unserem Abendgottesdienst. Ich freue mich, dass wir nach so einem herrlichen Tag miteinander feiern können, zu wissen, dass Gott in unserer Mitte ist, dass er hier ist und dass er uns einfach auch beschenken möchte mit dem, was Jesus selber so ein Herzensanliegen war. Wenn wir in das hohepriesterliche Gebet miteinander reinschauen, jetzt schon das dritte Mal, heute ist der letzte Teil dieser kurzen Predigtreihe, dann entdecken wir, dass Einheit, um die Jesus hier auch ganz konkret betet, wirklich ein ganz großes Anliegen für ihn war. Und ich habe mich wirklich gefragt, tatsächlich, warum hat das Jesus so explizit eigentlich immer wieder zur Sprache gebracht in diesem Gebet seinem Vater gegenüber? Und warum hat er so gebetet, dass es seine Jünger halt mitbekommen, dass sie mitkriegen, was ihm auf dem Herzen liegt, so in den letzten Stunden vor seiner Kreuzigung dann? Es geht also um Einheit, es geht auch um Zeugnis. Und ich möchte einen Vers mitlesen, der auch schon das letzte Mal von David bedacht wurde, steht in den Vers 11. Jesus sagt, und ich bin nicht mehr in der Welt. Sie aber, also die Jünger, sind in der Welt. Und ich komme zu dir, heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Ich heilige mich selbst für sie, auf dass auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, dass sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, auf dass sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt, ehe die Welt gegründet war. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht. Ich aber kenne dich. Und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Habt ihr einigermaßen folgen können? Eins sein, dass sie eins sind, wie du und ich, eins und eins. Eins und eins macht in dem Fall nicht zwei, sondern eins. Es geht um Einheit. Gott ist Einheit. Es gibt ja immer wieder Dinge, die unterschätzen wir sehr und deren Bedeutung unterschätzen wir auch. Und eines der Dinge, wo wir tatsächlich die Bedeutung etwas unterschätzen, also zumindest ging mir das lange Zeit, das ist, welche Bedeutung die Einheit der Gemeinde in Gottes Augen hat. Die Bedeutung, welche die Einheit der Gemeinde in Gottes Augen hat. Gleich zu Beginn der Bibel präsentiert sich Gott als eine Einheit von drei göttlichen Personen, die eine ewige, unzerstörbare Gemeinschaft darstellen. Diese Gemeinschaft ist der Ursprung aller anderen Gemeinschaften und von ihr leiten sie ihre Bedeutung ab. Als ich überlegt habe, warum Jesus so oft um Einheit bittet, hier an dieser Stelle, dann ist mir das schon sehr bewusst geworden. Na klar, er hat Einheit erlebt in Vollendung. Das war schon bei der Schöpfung so. Und er hat es bei den ersten Menschen erlebt, was Einheit ausmacht, was Einheit für eine Stärke hat und für eine Bedeutung besitzt. Jesus betet um Einheit. Ich bin nicht mehr in der Welt, sie aber sind in der Welt und ich komme zu dir. Heiliger Vater, erhalte sie in meinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Das ist so ein herrlicher Wunsch, den Jesus hier äußert, eine Bitte an den Vater, damit sie eins sind wie wir. Und er redet von Vater, Sohn und Heiligen Geist. Er ist so fasziniert und so durchdrungen und so bestimmt von dieser Einheit mit dem Vater und mit dem Heiligen Geist, dass er sagt, das sollen meine Jünger auch haben. Das brauchen die, um in dieser Welt zu bestehen. Gott ist Einheit. Gemeinschaft und Einheit ist in seinem Wesen begründet. Wenn Gott schafft, dann schafft er Einheit. Also nur kleine Erinnerung an die herrliche Natur, die wir haben. Die Natur ist eine grandiose, unüberbietbare Einheit. Also was da alles zusammenspielt und wie die Rädchen ineinander laufen, das ist eine Einheit, die man so nach und nach im Laufe der Jahrzehnte meinte oder Jahrhunderte und Jahrtausende meinte, endlich erforscht zu haben. Und je mehr man forscht, umso mehr Fragen tauchen auf. Und umso mehr entdeckt man, wow, wir haben ja noch gar nicht so arg viel verstanden von dem Ganzen. Aber man entdeckt die Einheit oder unser menschlicher Körper. Was ist das für eine grandiose Einheit? Wir merken es, wenn was nicht stimmt, dass da die Einheit etwas schief liegt gerade. Wenn Gott etwas schafft, das seinem Bild entspricht, also nicht nur irgendetwas schafft, sondern was seinem Bild entspricht, dann schafft er Gemeinschaft. Und als er den Menschen erschaffen hat und er hat gesagt, lasst uns Menschen machen zu unserem Bilde und ich schaffe Gemeinschaft. Der Mensch, eine perfekte Schöpfung Gottes, aber solange er keine Einheit leben konnte, war das nicht gut. Als nur Adam da war das zwar auch okay, aber irgendwas hat gefehlt, oder? Und da Gott die Dreieinigkeit ist, verkörpert er Vielfalt in Einheit. Und wenn Gott nach seinem Bilde schafft, dann hat er dieses Abbild, auch die Eigenschaft, eine Vielfalt in Einheit auszudrücken. Und deshalb glaube ich, dass das Größte, was Gott gemacht hat, eben nicht die Erschaffung eines einzelnen Menschen war, sondern die Erschaffung der menschlichen Gemeinschaft. Die Einheit von Mann und Frau ist Abbild der Einheit Gottes. Und so weit reicht die Bedeutung der Einheit zurück. Sie hat ihren Ursprung in Gottes Wesen und das soll sich in menschlicher Gemeinschaft abbilden. Also wenn wir über Einheit nachdenken, dann können wir auch sagen, klar, in Vereinen zum Beispiel, da ist ja auch eine gewisse Einheit da. Oder wenn das Langlaufteam der Deutschen, der Frauen, die Silbermedaille gewinnt, dann ist das eine Einheit, dann schaffen die das nur gemeinsam. Wenn da einer ausfällt, ist es vorbei. Und dass eine Einheit empfindlich gestört werden kann, das hat man jetzt vielleicht auch über Olympia noch ein bisschen mitgekriegt, mit der russischen Wundereiskunstläuferin mit ihren 15 Jahren, fantastische Leistung schon gebracht und dann wird eine Dopingprobe von ihr als positiv entdeckt, die 2 Monate her ist. Und das bringt dieses Gefüge von Einheit und Gemeinschaft unglaublich auseinander und durcheinander. Wir das so erleben könnten, wie Gott sich das vorgestellt hat und auch wie Gott das ins Leben gerufen hat, aber wir erleben das eben oft nicht so. Einheit, Gemeinschaft, sie ist eben oft von Dingen bekämpft und wird zerstört. Aber das ist in der Geschichte der Menschheit nichts Neues. Und das war eben bei Adam und Eva auch so der Fall. Der Angriff auf die Einheit. Diese von Gott geschenkte Einheit ist, und das lesen wir ganz zu Beginn des Wortes Gottes, einfach zerbrochen. Kennzeichen von zerbrochener Einheit, das ist, man bringt sich mit seinen Unterschieden sozusagen gegeneinander in Stellung, anstatt sich zu dienen, anstatt einander zu dienen. Was zur Ergänzung gedacht war, das führt plötzlich zum gegeneinander. Und womit ich dem anderen dienen sollte, das setze ich ein, um ihn zu bekämpfen. Bis heute ist der Punkt, an dem sich entscheidet, ob eine Gemeinschaft Einheit leben kann oder nicht. Deine Gemeinschaft scheitert nicht an ihrer Unterschiedlichkeit, überhaupt nicht. Nicht an ihren unterschiedlichen Ansichten und nicht an ihren unterschiedlichsten Persönlichkeiten. Sie scheitert an der Frage, ob wir einander dienen wollen oder übereinander herrschen wollen. Und ich glaube, wir müssen an der Stelle für uns eine Entscheidung treffen. Die Frage ist doch, ob wir uns von Unterschiedlichkeit und unterschiedlichen Ansätzen und Vorstellungen und Meinungen trennen lassen oder ob wir sie einsetzen, um der Gemeinschaft zu dienen. Jesus redet von der Kraft der Einheit. Er betet nicht, als ob wir sie schaffen könnten. Wisst ihr, er richtet keinen Appell an die Jünger in diesem Gebet. Er betet ja zu seinem Vater. Und er betet nicht so, wie wir das vielleicht manches Mal tun. Hoffentlich kriegt der andere mit, was ich bete, damit er endlich tut, was ich will. Er richtet keinen Appell an seine Jünger. Wir wissen das nur zu gut, dass Appelle keinen Wert haben. Die Aufforderung, sich zusammenzuraufen, streng dich doch mal an oder tu nicht so, oder das hat ja nicht viel Sinn und ist nicht von langer Dauer. Jetzt lebt doch endlich Einheit, seid doch wieder gut miteinander. Das können wir schon sagen, aber hat das einen Wert? Jesus bittet den Vater. Er sagt zu seinem Vater, dass er die Voraussetzungen schafft, damit diese Einheit gelingt. Und dann sagt er, was Jesus selber macht, ich heilige mich selbst für sie, auf dass sie auch geheiligt seien in der Wahrheit. Ich bitte nicht für sie allein, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, dass sie alle eins seien. Heiligen, das heißt ja nicht absondern, sich ganz Gott zugehörig wissen. So war das bei Jesus. Und wenn Gott heiligt, dann sagt er, ich mache dich so, dass du ganz zu mir passt. Heiligen, Jesus macht deutlich, ich gehöre ganz zu dir, Vater. Ich konzentriere mich auf das, was du, Vater, möchtest. Ich sondere mich ab von all dem, was dich nicht meint. Und da sagt Jesus, ich heilige mich für sie, auf dass auch sie geheiligt seien. Mir ist das aufgefallen, dass Heiligung an die von uns ist, sondern dass Jesus sagt, ich vollbringe das bis zur Vollkommenheit für jeden einzelnen Menschen, damit sie geheiligt sind, damit die Menschen ganz zu Gott gehören, dass sie in Wahrheit dabei sind. Und dann sagt er, nicht nur bete ich für die Menschen, die jetzt bei mir sind, sondern für alle, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Und das bist du, das bin ich, das sind wir. Es muss sich alles um Jesus drehen, wird hier deutlich. Es geht hier im Kern um zwei Dinge. Eine ganz persönliche Beziehung zu Gott, die ich mit ihm leben darf, durch den Glauben an Jesus. Und es geht um die Beteiligung an einer erneuerten Gemeinschaft. Und Jesus denkt, wenn er bittet, dass sie alle eins sind, er denkt daran, so wie du, Vater, mit mir eins bist, wie wir eins sind, so sollen sie eins sein. Das Kreuz Jesu zeigt, Jesus ruft den Menschen in die Gemeinschaft mit Gott und in eine neue Gemeinschaft untereinander hinein. Und beides wurde durch den Sündenfall zerstört. Und beides wird durch Glauben an Jesus wiederhergestellt. Durch Glauben, nicht durch meine Anstrengung. Also die Kraft der Einheit liegt nicht in dir und in mir begründet, sondern allein in Jesus. Warum ist das so ein großes Ding, dass Jesus um Einheit betet. Das Ziel der Einheit, noch einmal heißt es hier, auf dass sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Das ist das eindeutige Ziel, das Jesus formuliert, dass wir eins sind mit dem Vater in Jesus, in dem Vater, sie in uns, also eine Gemengelage, die man nicht mehr auseinanderbringt, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Nicht nur, dass die Welt was davon mitbekommt oder dass die Welt so eine Ahnung davon kriegt, Menschen, die nicht an Jesus glauben, auch sagen, okay, könnte ich mir vorstellen, dass da was Wahres dran ist. Nein, dass die Welt glaube. Dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen, du in mir, auf dass sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Also diese drei Verse, die muss man eigentlich x-mal lesen, damit man mit dem Einssein so einigermaßen hinterherkommt. Was da alles, wie, mit wem und wo. Aber das Ziel ist eindeutig. Das eine Ziel heißt, die Welt soll glauben, Jesus ist von Gott gesandt. Glauben. Die Welt soll erkennen. Und vor 14 Tagen hatten wir das mit dem Erkennen. Das ist wie wenn Mann und Frau ein Fleisch werden. So eine Einheit miteinander sind, dass sie nichts mehr trennen kann. Das heißt erkennen, nicht nur das Verstandesmäßige. Also, dass die Welt erkennt, so eng mit Gott zusammenkommt, Jesus ist von Gott gesandt. Und dass die Welt erkennt, der Vater liebt und so sehr, wie er Jesus liebt. Mir ist das echt nochmal richtig, richtig tief zu Herzen gegangen. Jesus betet um eine Einheit unserer Gemeinschaft, unserer Gemeinde, der Christen auf dieser Welt. Oder machen wir es mal ein bisschen kleiner, der Christen hier in Herrenberg und Umgebung. Damit das Goi erkennt, der Vater hat euch so lieb, wie er Jesus liebt. Und damit alle hier im Goi erkennen, Jesus ist von Gott gesandt. Jesus wiederholt dieses Einssein so oft in diesem Beten, weil er wusste, wenn die Gemeinde den Menschen nicht Einheit vorleben kann, dann wird sie dem Missionsauftrag nicht wirklich nachkommen können. Dann werden interne Unstimmigkeiten, Streitereien sie auffressen. Und darum legt Jesus so viel Wert darauf, das auch seinen Jüngern vorzuleben. Immer wieder hat er gesagt, ich und der Vater sind eins. Oder wer mich sieht, der sieht den Vater. Und für die gleiche Qualität von Einheit betet Jesus auch für uns. Er sagt, Vater, nicht eine halbe Stufe tiefer. Nicht weniger als die gleiche Einheit, die ich mit dir habe, erbitte ich für meine Nachfolger. Wisst ihr, Gott misst der Gemeinschaft der Gläubigen eine unglaublich große Bedeutung zu. In dem Maß, wie Gemeinde Einheit lebt, kann die Welt Jesus glauben, wird die Welt Gottes Liebe erkennen. Und noch einmal, Gemeinschaft, das ist Einheit, das ist eine Entscheidung. Vielleicht wird dann aus der Frucht dieser Entscheidung diese Einheit langsam wachsen, aber eben auch mit Krisen wachsen und in Krisen wachsen. Aber sie wächst nur, wenn wir uns auch dafür entscheiden. Also wir müssen sie nicht entstehen lassen, aber bewahren. Und leben. Wir brauchen sie nicht bauen. Gott hat sie geschenkt. Die Frage ist, was wir dafür einsetzen, wie Jesus das gemacht hat, dass sie bleibt. Und darum ist es das Kernanliegen von Jesus im hohen priesterlichen Gebet, dass durch unsere Einheit als Christen die Welt zum Glauben an Jesus findet und ihn erlebt. Gerade heutzutage in unserer herausfordernden Situation immer wieder, wo man viel mehr von Spaltung und sonst anderem reden könnte. Aber gerade da, solche Zeiten sollen wir als Christen erkennbar sein, dass durch uns die Welt Jesus erlebt und die Wahrheit über Jesus erkennt und merkt, was, Einheit ist möglich? Natürlich, weil Jesus sie geschenkt hat. Ich weiß das auch, dass das Gegenteil manches Mal der Fall ist, dass durch Streitereien und Spaltungen und Uneinheit Menschen vom Reich Gottes abgehalten werden und gehindert werden. Und sie sagen, in so einen zerstrittenen Haufen will ich nicht dazukommen. Euren Jesus, der scheint ja ganz in Ordnung zu sein. Und das trifft einen dann schon, wenn man das hört. Deshalb betet Jesus so eindringlich darum. Einheit übrigens, du hast von diesen 20.000 Denominationen gesprochen. Sag ich gleich noch was dazu. Aber es geht ja nicht um die Einheit der Musik, oder? Oder der Liedauswahl. Oder der Dekoration oder der Frisur oder der Kleidung oder wie man eben so redet. Oder Einheit der Meinung, dass man gleiche Meinung hat über alle Themen. Es geht um was ganz anderes. Jesus beschreibt hier vielmehr die Einheit in unserer Mission, die wir haben. Er sagt nicht, auf dass alle die gleichen Ideen entwickeln, sondern er sagt, auf dass die Welt erkennt, wer ich bin. Und wie groß seine Liebe Gott zu ihnen ist, zu der ganzen Menschheit, zu seiner ganzen Schöpfung. Das ist die Mission, warum Einheit gelebt werden soll. Also Einheit tatsächlich in der Beauftragung, die wir durch Gott bekommen haben. Wenn uns bewusst ist, dass wir durch unsere Art, wie wir miteinander umgehen, das Wesen Jesu widerspiegeln, auf das die Welt erkennt. Wow, was könnte da entstehen auch in unserem Umfeld? Erkennen, die Welt, die Menschen, die heute Jesus noch nicht kennen, sollen eine tiefgreifende Erfahrung mit Jesus machen, wenn sie uns begegnen. Nicht so sehr mit uns, sondern mit Jesus. Ich gebe euch ein Bild für Einheit. Ich habe extra mein Mountainbike, den Vorderreifen mal weggemacht. Also das ist mein altes, ich konnte mit dem anderen noch gut fahren. Für mich ein unglaublich schönes Bild. Stellt euch mal vor die Achse, also hier das in der Mitte, das hier, das ist Gott. Es dreht sich alles um ihn. Er ist der Schöpfer. Es dreht sich um ihn. Die Narbe, muss andersrum, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, das ist das, wo die Speichen hier befestigt sind. Die Narbe, das ist Christus. Er versammelt uns um Gott und bringt uns in die Nähe Gottes. Die Speichen nachher hier, das sind wir, das sind die Christen, die verbunden sind mit Christus. Und je näher so eine Speiche an der Narbe ist, umso näher ist man Christus. Und umso näher kommt man einander. Jesus bringt uns in die Nähe Gottes. Er sorgt dafür, dass sich unser Denken, unser Reden, unser Tun und unser Lassen einfach um Gott dreht. Die Felge hier, ich bezeichne sie jetzt einfach mal als der Heilige Geist. Er hält die Speichen zusammen und hilft, dass wir alle auf dem Weg des Lebens und des Glaubens vorankommen, dass das Rad rollen kann überhaupt. Es fehlt nur noch der Reifen. Ich habe jetzt hier nur 5 verschiedene Reifen abgebildet, keine 20.000. Aber vielleicht könnte man das so sehen. Wisst ihr, die verschiedenen Reifen sind für unterschiedliche Bodenbeläge gedacht. Mit dem Reifen ein Straßenrennen zu fahren, wo wo andere Slicks drauf haben. Kannst du vergessen. Ist der Rollwiderstand viel zu groß. Aber mit dem Rennrad eine Alpenüberquerung zu machen, also nicht auf der Straße, sondern eben über die Berge und die Wanderwege und so weiter, über Stock und Stein, das kannst du mit dem viel besser. Vielleicht sind die Reifen tatsächlich ein Ausdruck dafür, dass Gott sagt, ich gebe euch als Gemeinde vielleicht noch einen speziellen Auftrag zu besonderen Menschen hin. Wer weiß das? Und dann brauchen wir eben ein gutes Profil. Das sind die Gemeinden unterschiedlichster Prägung für das Terrain ausgerüstet, für das Gott sie vorgesehen hat. Ich bringe auch noch einmal zwei Gedanken zu dem Angriff auf Einheit. Das kostbare Geschenk der Einheit ist der Punkt, an dem Gemeinde am verwundbarsten ist. Absolut. Und genau da sitzt der Auseinanderbringer oder Durcheinanderbringer, wie schon im Paradies. Genau da setzt er an. Weil er weiß, wenn Einheit gelebt wird, dann erkennt die Welt, wer Jesus ist. Und das will er gar nicht. Deshalb setzt der Satan an dieser Stelle an. Und da sind wir am verwundbarsten. Einheit zu leben ist darum eine große Herausforderung, weil sie immer angefochten ist. Aber aus diesem wunden Punkt, da kann tatsächlich der Punkt werden, an dem wir ganz neu das Wunder der Einheit erleben. Dass Gott Klarheit schenkt. Auch dort, wo Zerstrittenheit und Verfeindungen da sind. Sieht übel aus, oder? Aber solange die Speiche nicht gerissen ist, kriegt ein guter, ein sehr guter, ein Profimechaniker, kriegt das wieder hin. Vielleicht muss er an einer oder anderen Stelle die Speichen ganz wegmachen, das Ding nochmal gerade biegen, die Felge, und dann wieder einspeichen. Aber wisst ihr, solange wir noch an der Nabe sind, solange wir noch verbunden sind mit Christus und solange wir noch verbunden sind mit der Felge, mit uns als Gemeinde, da wird Gott das schon hinkriegen, dass sich Gemeinde wieder ganz miteinander um ihn dreht. Nicht um, dass wir uns um ihn wieder drehen. Die Strategien des Auseinanderbringers oder Durcheinanderwerfers, die habt ihr wahrscheinlich jetzt schon zur Hälfte durchgelesen, brauche ich euch nicht alle zu nennen, aber da gibt es noch viele andere Dinge. Aber was da immer dahinter steckt, es wird immer die Einheit angegriffen und immer ist die Einheit in Gefahr. Wege zur Einheit oder der Weg zur Einheit. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast. Das ist ein Weg zur Einheit, dass wir bei Jesus sind. Damit wir seine Herrlichkeit sehen, damit wir noch einmal ganz neu und bewusst das Gewicht sehen, das er hat. Das bringen wir auch mit dem Abendmahl zum Ausdruck. Deshalb feiern wir das auch heute. Dass wir da sind, wo Jesus ist und dass Jesus da ist, wo wir sind. Damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt, ehe die Welt gegründet war. Da nimmt übrigens Jesus tatsächlich Bezug auf das, was schon vor der Schöpfung war. Und darum ist das gut, diesen Bogen zu spannen von der Schöpfung, wie Gott Einheit geschaffen hat, bis zur Vollendung, wo übrigens Einheit das Einzige ist, was überlebt. Alles andere vergeht, aber Einheit bleibt bestehen. Ist für mich ein herrliches Bild. Darum ist Einheit nicht etwas, was ich tue, sondern etwas, was ich habe, damit ich es lebe. Und Einheit keine Aufgabe der Gemeinde, sondern entspricht ihrem Wesen. In dem, was wir als Gemeinde tun, sollen wir das Geschenk der Einheit leben. Und dafür brauchen wir das gleiche Ziel. Das gleiche Ziel. Ihr wisst das. Dort, wo man miteinander etwas erreichen will, ein gleiches Ziel verfolgen möchte, da entsteht auch etwas von Gemeinschaft. Erinnerung. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, ich aber kenne dich. Und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Deshalb Erinnerung, weil hier noch einmal Jesus eindeutig sagt, woher die Kraft kommt, dass Einheit gelebt werden kann. Dass wir miteinander unterwegs sind, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei. Schau, die Liebe, mit der Gott seinen Sohn geliebt hat, die ist in dir. Und darum ist Jesus in uns. Wenn wir jetzt, bevor wir das Abendmahl miteinander feiern, werden wir das Lied singen, Vater, mach uns eins. Ihr könnt auch gleich nach vorne kommen. Wisst ihr, Vater, mach uns eins. Das ist eine Bitte, die wir mit diesem Lied noch einmal ausdrücken, mit Worten aus Johannes 17. Und ich möchte euch ermutigen, das als eigenes Gebet auch zu singen. Die Worte zu euren eigenen zu machen und zu bitten, Vater, mach uns eins. Und vielleicht entdeckst du im Singen noch einmal Dinge in deinem Leben, wo du sagst, boah, das ist aber nicht ganz der Einheit zuträglich. Das macht Einheit eigentlich kaputt. Ich will das gar nicht so haben. Dann haben wir nachher, wenn wir Einheit leben, die uns geschenkt ist. Wir wollen sie empfangen von dem Vater und sie gewähren anderen und sie ermöglichen. Darum, Vater, mach uns eins.